NDR Info. Norddeutschland.
Aus Mecklenburg-Vorpommern gibt es Reaktionen auf die Fangquoten für 2025, auf die sich die EU-Agrarminister in Luxemburg geeinigt haben. Eben haben Sie es vielleicht schon in den Nachrichten gehört. Auch im kommenden Jahr gelten in der Ostsee weitere Einschränkungen beim Fischfang. Die Dorsch- und Heringsfänge bleiben demnach stark eingeschränkt. Ausnahmen gibt es für die kleine Küstenfischerei. Sie darf auch im kommenden Jahr geringe Mengen Hering fangen. Für Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, hat die Fischerei allerdings kaum noch Auswirkungen auf den schlechten Zustand der Ostsee.
Inzwischen sind die Fangmengen zumindest in der westlichen Ostsee alle genau da, wo wir sie haben wollen. Sie sind maximal reduziert und die Bestände müssten sich jetzt eigentlich erholen. Sie tun das nicht, weil die Umweltbedingungen zu schlecht sind. Das heißt andererseits aber auch, dass wir an den Fangquoten jetzt rumschrauben können, wie wir wollen. Trotzdem ändert sich am Zustand der Fischbestände nichts, sondern es sind die Umweltbedingungen, die die entscheidende Rolle spielen.
Sagt Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei. Wir bleiben in Mecklenburg-Vorpommern. Der Richterbund dort hat erneut vor massiven Engpässen in der Justiz gewarnt. Wegen des geplanten Stellenabbaus und der Nichtbesetzung frei werdender Posten drohe eine Handlungsunfähigkeit der Gerichte. Stefan Ludmann.
Richterbundchef Max sieht das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat gefährdet, wenn Recht nur verzögert oder am Ende gar nicht mehr gesprochen werde, weil Gerichte überlastet seien. Schon jetzt würden sich die Fälle bei den Staatsanwaltschaften häufen, auch bei den Verwaltungsgerichten gäbe es einen Verfahrensstau. Max beklagte, dass es trotz der Pensionierungswelle nicht genügend Bewerber für frei werdende Stellen gäbe. Ein Baustein für mehr Berufsnachwuchs könne der Wiederaufbau des Jurastudiums an der Uni Rostock sein. Außerdem, so Max, müsse der Abbau von rund 6 Stellen pro Jahr gestoppt werden. Das Justizministerium widerspricht, die Belastungslage an den Gerichten sei insgesamt so wörtlich auskömmlich, also im Rahmen. Man tue alles, um den Nachwuchsmangel in den Griff zu bekommen. Garantieren könne man das aber nicht.
Das ist ein großer Schritt für das geplante Quartier Diebsteich am künftigen Fernbahnhof in Hamburg-Altona. Der Senat hat heute den Rahmenplan für die Bebauung beschlossen. Damit stellt er die Weichen für ein Fußballstadion und eine Musikhalle mit je 5000 Plätzen und noch mehr, Reinhard Postelt.
Noch stehen die 5 Hektar in Altona Nord leer. Das ThyssenKrupp-Gelände kaufte die Stadt 2017. Bis 2030 will sie es bebauen. Das Herz des Quartiers Diebsteich wird ein kurioses Zwittergebäude, innen ein Regionalligastadion, am Rand unter den Fußballtribünen ein Bürogebäude. 82.000 Quadratmeter Nutzfläche sind gigantisch. Wer braucht so große Büros? Finanzsenator Andreas Dressel, der die Diebsteich-Planung seit Jahren vorantreibt, fand die Antwort. Zitat: In die attraktive Mantelbebauung des Stadions könnten 3 Hamburger Finanzämter einziehen und erhebliche Synergien in der Steuerverwaltung erbringen. An einer Seite ist das Stadion offen. Dort wird eine große alte Werkshalle zu einer Music Hall für 5000 Gäste umgebaut. Und es gibt eine große Freitreppe zum Sitzen. Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein erklärt, die Industrieanmutung des Quartiers soll erhalten bleiben.
In Heslingen im niedersächsischen Landkreis Rothenburg wurde heute erstmals ein Südlink Kabel in einen Erdkanal gezogen. Das Unternehmen TenneT feiert diesen Schritt als Start der Erdarbeiten. Maren Mommsen hat sich das angesehen.
Ganz langsam zieht der Motor das 15 cm dicke, mit schwarzem Kunststoff ummantelte Kupferkabel in den ausgeschachteten Graben in Heslingen. Insgesamt 1000 Meter Spezialkabel warten auf der mehr als mannshohen Kabeltrommel darauf, im Landkreis Rothenburg in die Erde gezogen zu werden. Dirk Schönwald, TenneT-Bereichsleiter Trassen und Kabel, ist glücklich, dass der Start gemacht ist.
Es fällt mir wirklich ein Stein vor dem Herzen, jetzt nach Jahren der Planung endlich anfangen können zu mit dem Bauen und das erste Kabel tatsächlich auch in der Verlegung zu sehen, wie das hier in den Graben gelegt wird und eingebaut wird.
Auch die Augen von Thorsten Dietz, dem TenneT-Verantwortlichen für Gleichstromprojekte, leuchten. Der Anfang sei gemacht, sagt er.
Wir planen jetzt noch die nächsten 4 Jahre zu bauen. Nochmal, wir reden von 700 Kilometer Erdkabel, die zu verlegen sind. Das wird ungefähr noch 4 Jahre dauern, sodass wir im Jahr 2028 dann tatsächlich in Betrieb gehen können und den ersten Energiefluss auf Südlink haben werden.
Nach vielen Protesten überall in Deutschland war die ursprüngliche Planung, die Megastromleitung über der Erde zu verlegen, verworfen worden. Jetzt wird die Leitung von der Elbe im Norden bis Würzburg im Süden unter der Erde verlegt. Meist nur wenige Meter tief. Tennet geht davon aus, dass die lange Narbe, die die Trasse verursacht, in 3 bis 4 Jahren von der Natur wieder unsichtbar gemacht worden ist.
Wilhelmshaven hat ein neues maritimes Wahrzeichen. Als Teil des Küstenmuseums liegt das ehemalige Feuerschiff Weser, jetzt unter dem neuen Namen Wilhelmshaven, im großen Hafen am Bontekai. Frisch restauriert kann das Schmuckstück jetzt auch besichtigt werden. Es zeigt und erklärt an Bord die Geschichte von Seezeichen und es ist selbst auch ein solches. Jutta Pschigoda war bei der feierlichen Eröffnung heute an Bord.
Der Rumpf leuchtet knallrot in der Sonne und weiß die Aufbauten. An Deck des Feuerschiffes haben sich viele Gäste versammelt, von denen viele auch mitgeholfen haben, es zu retten. Das war am Mittag auch zu hören. Oberbürgermeister Carsten Feist schlug die Schiffsglocke an, die wieder im Original zurück an Bord ist. Neben ihm Stadtbaurat Nikša Marušić, der sich um die Sanierung gekümmert hat.
Ich war von Anfang an Feuer und Flamme für dieses Schiff. Und wir haben so wahnsinnig viel Unterstützung erfahren und so viele Menschen haben an diesem Projekt mitgearbeitet. Ich konnte gar nicht alle begrüßen und allen danken. Es waren einfach so viele Beteiligte und an die kann ich nur sagen, danke.
1907 gebaut, Jahrzehnte im Wattenmeer als Seezeichen vor Anker und schließlich Anfang der 80er Jahre außer Dienst gestellt, kam das Feuerschiff bereits 1982 nach Wilhelmshaven. Hier diente es lange als Restaurantschiff und war zuletzt in einem sehr schlechten Zustand. Vor 7 Jahren dann der Ratsbeschluss, es soll ein Museumsschiff werden. Und das ist jetzt seine Aufgabe.
Es zeigt die Geschichte der Seezeichen, es zeigt die Seezeichen im Allgemeinen, aber es zeigt natürlich auch, wie war das Leben an Bord.
Innen im Hauptraum der Ausstellung besteht der Boden aus einer älteren Seekarte. Hier drauf können Gäste die ehemalige Position des Feuerschiffes unweit von der Insel Wangerooge suchen und finden, erklärt Katharina Sperlich, die die Ausstellung konzipiert hat.
Was man sagen muss, dass es auch eine Karte aus den 80er Jahren ist. Es ist keine Karte, die von heute ist. Deswegen sind ja auch noch mehrere Feuerschiffe eingezeichnet, die es heute natürlich auf den Karten nicht mehr gibt.
Aber wie hier damals gelebt und gearbeitet wurde, darum geht es. Gut ein Dutzend Männer waren im Schichtbetrieb jeweils 14 Tage an Bord. Feuerschiffe fuhren nicht. Sie lagen vor Anker, ihre Lichtzeichen aussendend, immer der Nordsee ausgeliefert.
Den ganzen Wellengang, den man auf See hat, den spürt man doppelt, ne, weil es eben angeankert ist. Also A muss man damit klarkommen und B muss man sehr viel, mit sehr viel Freizeit und mit natürlich immer wieder den gleichen Menschen zurechtkommen.
Unten im Schiffsbauch, wo die Kabinen mit den Kojen sind, kann man das auch hören. Hier schnarcht ein unsichtbarer Matrose in Endlosschleife vor sich hin. Dieser Besucherin gefällt es.
Ich finde das super. Nur mir werden die Betten ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt.
Die Gäste sind vom Schiff, der Ausstellung, kurz der ganzen Atmosphäre an Bord begeistert. Das allein zeigen schon jetzt die vielen tausend Fotos, die von diesem Feuerschiff gemacht werden.
Jutta Pschigoda mit einer Reportage aus Wilhelmshaven.